Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Anne Wielander und ich sprechen heute über Wonder Woman 1984, der seit dem 18. Februar auf Sky anläuft, weil er aufgrund der Corona-Krise nicht im Kino anlaufen kann. Für uns umso besser, so konnten wir ihn gleich sehen. Zum Film. Also man kann sich immer, also die 80er Jahre, in denen der Film fast durchgängig spielt, sind natürlich immer das Jahrzehnt, über das sich viele lustig machen, das so lustig aussieht, so übertrieben ist und so kitschig. Und man kann sich natürlich hinter den 80ern verstecken und so tun, als sei das ein so oberflächliches Jahrzehnt gewesen. Aber dies ist ein Film, ich musste über ihn nachdenken, ob er mir gefällt oder nicht, und er gefällt mir eigentlich, je mehr ich über nachdenke, immer besser. Dies ist ein Film, der nicht nur so aussieht, als solle er in den 80er Jahren spielen, sondern tatsächlich auch so gemacht ist, als stamme er aus den 80ern. Wir haben vorhin kurz drüber geredet, er hat verschiedene Elemente, Fantasy-Elemente wie die Quest. Er hat die Begeisterung über die Quest, eine gewisse Art von Naivität, die man nur in Filmen dieses Jahrzehnts erlebt hat. Hier geht es darum, irgendwie so ein Artefakt zu finden, das einem alle Wünsche erfüllt. Also auch ein extrem schlichtes, märchenhaft schlichtes Thema, das super aufgegriffen ist. Und das Lustige ist, je mehr man darüber nachdenkt, dass die 80er Jahre so ein Wunschjahrzehnt oder so ein Sehnsuchtsjahrzehnt für alle Menschen überhaupt sind. Ich sage nur Leute, die ganz weit in der Zukunft leben, wie die aus Ready Player One oder so weiter. Das ist jetzt 40 Jahre her. Und wenn du andersrum 40 Jahre von den 80ern in die Vergangenheit gehst, niemand redet über die 40er. Diese 80er bleiben einfach immer das Jahrzehnt, das am laufenden Band in Erinnerung bleibt. Ich will ganz kurz, bevor wir in die Diskussion einsteigen, nochmal kurz auf den Beginn des Films zu sprechen kommen. Es ist natürlich kein Zufall, dass der in der Mall angelegt ist, im Kaufhaus. Das ist ja so ein klassisches 80er-Jahre-Element, das unter anderem auch von Stranger Things in der dritten Staffel aufgegriffen wurde. Mir hat dieser collagenartige Beginn, in dem eine Bewegung eines Kaufhauskunden zu einem anderen führt, wie so ein Schmetterlingstheorie, ne? Wie der Schlag, der Schmetterlingsflügel dieser Theorie, das dann dazu lauter urigen Verwicklungen führt, hat mich an einen anderen tollen 80er-Jahre-Film erinnert, nämlich Superman 3 von Richard Lester, in dem auch durch lauter Schusseligkeiten am Ende irgendwas in die Hose geht.
Ja, der Film erinnert natürlich an viele Filme der 80er-Jahre. Der ist ästhetisch von Patty Jenkins sehr geschickt eingerichtet. Es sind alle Oberflächen, die Mall gehört dazu, die Kleidung, Kostüme sind perfekt ausgewählt, die Anzüge stimmen, auch die Ausstattung von Gal Gadot und Kristen Wiig. Es sind die Frisuren, weniger bei Gadot, mehr bei Kristen Wiig und bei den Nebenfiguren. Es stimmen die Figuren bei den Männern. So, man denkt an Ghostbusters, man denkt an so viele Komödien, auch Mike Nichols Komödien der 80er Jahre. Und etwa die Szene in der Mall, alles was irgendwie slapstickartig und bunt ist, das erinnert auch an Kevin allein zu Hause. Also ein Film, der noch an der Kante der späten 80er Jahre zu den 90er Jahren. Das ist alles wunderbar gemacht. Und die gleißenden Oberflächen bei einer ästhetischen Mumpfigkeit. Also es gibt sehr schöne Szenen, es spielt in Washington DC. Man sieht den riesigen Stalaktiten, der wiederum ein, oder wie sagt man, wie nennt man denn diesen hohen Stein, der
übrigens oben so ein
Basilisk, oder?
Basilisk, vielleicht oben auch, ja, irgendwie so eine Lampe, ja, drauf gehabt, habe, genau, ich zum ersten Mal gesehen. Genau. Ich wusste gar nicht, ja, dass der wahrscheinlich um Flugzeuge abzuhalten,
genau, überhaupt beleuchtet wird. Genau, um die Flugzeuge zu warnen. Man sieht das selten. Man sieht den Basilisken am Tag, aber hier sieht man ihn wunderschön in der Nacht. Also das ist auch so eine romantische Ansicht. Es gibt ja hier auch ein Liebesinteresse von Gal Gadot, Wonder Woman, die ja eben nicht als Wonder Woman in der Rüstung erscheint, sondern eben wie Superman als bürgerliche Gestalt, ja, als, ich glaube, Archäologin und Kultur. Ja,
aber da haben wir auch gleich ein Problem. Das ist ein Problem, das ich mit dem Film habe. Ich bin jetzt kein super Comic-Experte, aber die Tatsache, dass sie keine Maske hat, auch nicht als Superheldin, also kein Versteckungshelm hat, oder wie damals Superman allen weismachen wollte, wenn er die Locke andersrum legt, dann wird er nicht mal als Clark Kent erkannt. Ja. Da ist das Problem, sie hat keine Maske, und deshalb sind Videokameras auch ein Problem, die sie auffangen. Sie vernichtet die auch sofort in der Mall. Das ist das Problem der Superheldin, einen Typus, so jemand wie sie kann normalerweise nicht untertauchen. Ja. Vielleicht erklärt das auch, dass sie generell nicht als Superheldin ja in Erscheinung treten will. Sie will ja ihr ruhiges Leben führen. Und im Gegensatz zu Leuten wie Batman oder Superman, wo man dann immer sieht, wie sich einen Tag später die Zeitung in der Kamera so schnell dreht und man sieht, Batman hat wieder zugeschlagen oder irgendwie Spider-Man, hast du bei ihr, Diana, wie sie heißt, spricht niemand als Superheldin. Sie ist kein Superheldinnenphänomen, zumindest nicht in diesem Film, das unsere Welt dominiert. Man nimmt sie eigentlich im Grunde genommen gar nicht wahr. Ja. Das ist aber auch, wenn man mal so ein bisschen eintaucht in diese Justice League-Geschichte, also sie ist ja Teil dieser DC-Comic-Welt, wie man sagen würde, und gehört dem Justice League-Team an. Da sind eigentlich sind da nur hochgradige Neurotiker drin. Da hast du Batman drin und da hast du Superman drin. Das sind alle Leute, die unter ihren Fähigkeiten leiden und sich verstecken und eigentlich im Grunde genommen es gar nicht machen wollen, was sie tun. Das unterscheidet sie auch von den etwas lustiger angelegten Avengers von Marvel. Das ist immer die große Konkurrenz, die aufgebaut wird. Und in diesem Shared Universum, ne, also diesem, dass Leute aus verschiedenen Filmen anderen auftreten, diese Justice League ist mit so viel Problemen behaftet, dass es doch schon auffallend ist, dass in den Solo-Filmen überhaupt nicht mehr auf diese andere Truppe eingegangen wird. Es gibt da keinen Batman, es gibt da auch keinen Superman. Und wer ist noch drin? Cyborg oder Flash? Die spielen da gar nicht mit. Man versucht, Wonder Woman so wenig wie es geht als Superheldin eigentlich darzustellen und vor allen Dingen mit dieser Loser-Männer-Truppe nicht so viel abhängen zu lassen.
Mhm. Ja, also die sind mittlerweile vereinzelt, aber es ist wahr, all diese Filme sind sehr ernst. Die Nolans Batman-Filme sind viel, viel ernster als die alte Fernsehserie, sind viel ernster, weniger romantisch als Tim Burtons Interpretation von Batman. Hier bei Wonder Woman, viele werden den ersten Film kennen, der ja sensationell war und anderer Film einer Regisseurin hat jemals so viel Geld eingespielt. Das ist ein haarsträubender Film. Der Flieger und Spion aus dem ersten Film kommt hier wieder vor. Also er kehrt zurück, sie erkennt ihn gar nicht, er erkennt aber sie und er sagt einen Schlüsselsatz und sagt dann auch, ich rette den Abend, du rettest die Welt. Das ist die Verteilung. Und in dem ersten Film ist ja der Kampf gegen die deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg und die Türken haben da Senfgas entwickelt und dergleichen und eine ganz böse, bösartige deutsche Wissenschaftlerin. Also das ist ein wunderbarer Film. Dieser Film ist hier ruhiger und er ist in der Tradition durchaus auch von Indiana Jones. Es rollt ganz langsam an das Geheimnis um diesen Stein, der auch sehr, sehr hässlich ist. Also so ein kleiner Stalaktit.
Weißt du, der sieht so aus wie diese Dinger, die man so von diesen Geoheften oder so kauft oder von Yps, wo du so dicke Steinformationen hast, genau. Wo du dann mit dem Kinderhammer ran darfst und dann am Ende irgendwie so ein ganz schnell abblätternder Smaragd dann irgendwie übrig. Ne?
Genau.
Und Katzengold oder sowas.
Und Kristen Wiig, die als bebrillte Archäologin diesen Stein untersucht, sagt zu Gal Gadot, also das ist extrem öde Stein, wahrscheinlich eine Fälschung. Ja, und Gadot sagt, kann ich nicht beurteilen, bin da nicht Expertin. Und dann sieht sie die lateinische Inschrift und übersetzt es Wiig sagt dann sofort und sagt, aha, sie beherrschen Latein, naja, Kulturanthropologen. Und sie kannten sich vorher nicht und arbeiten aber im Smithsonian Institute, glaube ich.
Aber du weißt auch, wenn du jemanden hast wie Kristen Wiig, das ist auch so ein 80er-Jahre-Phänomen, das hast du in heutigen Filmen nicht mehr. Oder wenn, dann sieht es halt einfach nur doof aus, aber da funktioniert es. Du versuchst möglichst große optische Gegensätze zu schaffen, indem du diejenige Person, die sich transformiert, so ein bisschen schusseliger halt darstellst. Sie kriegt dann irgendwie eine schiefe Frisur und kriegt dann irgendwie eine Brille und kann in ihren hochhackigen Schuhen mitlaufen. Das ist auch so ein klassisches Phänomen des Jahrzehnts, dass jemand extrem schusselig darstellt, der sich dann später entwickelt. Aber so ganz bin ich mit ihrer Figur, also sie ist mir auch ein bisschen komisch aufgestoßen, weil es gibt ja so eine Szene, in der sie in einem Park belästigt wird und sich noch nicht wehren kann, weil sie schusslich ist und dann muss Wonder Woman kommen und sie retten. Später, als sie ihre Superkräfte entwickelt durch diesen Stein, schafft sie es, sich zu wehren. Und ich finde diese Botschaft ein bisschen schwierig. Da wird ja irgendwie praktisch gesagt, erst wenn du über dich hinaus wächst und eine irrationale Kraft an dich ziehen kannst, bist du in der Lage, dich gegen solche Predators überhaupt zur Wehr zu setzen oder dich gegen Männer halt zu wehren, weil du es mit der normalen menschlichen Eigenschaft nicht kannst. Vielleicht habe ich die Botschaft auch falsch verstanden, aber mir wirkte das unrund.
Ja, das bringen natürlich Comic-Verfilmungen oder Comics oft mit. Es heißt ja immer, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Ne? Mit der Superkraft, also mit der jetzt der Silver Surfer überfordert ist, mit der Hulk überfordert ist, der ewig grübelnde Superman, dann der Spider-Man, der Journalist ist, Fotograf im Alltagsleben und der ja auch damit mit sich ringt, dass er immer wieder raus muss. Er muss sich ja richtig maskieren und das Kostüm anziehen und auch diese Spinnennetze applizieren in den Handgelenken.
Ja, aber er macht natürlich auch einen Spaß daraus, dass er zufälligerweise immer die besten Fotos hat vom Tatort,
ja,
in dem
Spider-Man dabei ist. Ja, das ist einer der Running Gags und das ist auch die Gutmütigkeit der Marvel-Comics. Ne? Haben wir auch bei den Fantastischen Vier. Das sind auch eigentlich sehr ernste, ja auch schwer sozusagen degenerierte oder durch die atomare Masse veränderte Gestalten, die auch grüblerisch sind. Ne? Hier ist wenig Grüblerisches in der Gestalt von Wig. Es gibt eine Szene, natürlich das Fitnessstudio der 80er Jahre, wird hier wunderbar gezeigt. Die Boliden sind im Hintergrund, die Muskelmänner, und sie stemmt drei riesige Handeln, so schwer wie sie selbst und schwerer.
Und das ist wie Teen Wolf eigentlich.
Ja, genau. Und im Hintergrund schauen die Männer und sind gebannt und können es nicht fassen.
Das ist übrigens auch so 80er-Jahre-mäßig, dass jemand etwas Besonderes macht und dann wird immer einer eingeblendet, dem dann irgendwie der Lolli dabei aus dem Mund fällt, weil er so staunt.
Ja.
Das ist eine bewusste Einstellung aus den 80er-Jahren. Also ich weiß nicht, ob der jetzt ein Lolli rausfällt, aber du hast immer jemanden, der was Außergewöhnliches tut.
Ja, der Kaffee wird verschüttet.
Genau. Und dann wird dann jemand noch eingeblendet, der darüber so fasziniert ist, dass ihm richtig die Gesichtszüge entgleiten.
Ja.
Aber wenn du dir mal Steve anguckst, also Chris Pine, ne, ihren Freund, es wurde ja vorher so ein großes Bohai darum gemacht, wie bauen wir Steve wieder in den Film ein, denn das können wir ja verraten, er stirbt ja im ersten Teil. Und ich finde das irgendwie schön gelöst. Und es ist auch eine moderne Message, die man hier mitbringt, dass der Mann eigentlich im Grunde nur ein Sidekick ist. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wenn er nicht mitspielen würde, ich weiß nicht, ob Chris Pine vielleicht vertraglich gebunden war, nochmal aufzutreten oder ob man wollte, dass sie mit ihrem Partner ist, aber man fragt sich schon, was will sie eigentlich von Steve, denn sie benötigt ihn nicht. Und ich habe das mal so durchgespielt, der Film wäre zum gleichen Ergebnis gekommen, hätte die gleiche Strecke von A bis Z zurückgelegt, mit allen Hürden, die zu überwinden sind, wenn Steve gar nicht vorgekommen wäre. Also er wäre für den Film nicht nötig gewesen. Er trägt keine entscheidenden Impulse bei, ist nur ein Sidekick. Das macht den Film nicht schlechter, zeigt aber auch, dass man nicht genau weiß, worin jetzt er hilft ja bei der Verfolgungsjagd, auch bei dieser Indiana Jones Verfolgungsjagd, also die so angelehnt ist an Riders of the Lost Ark in Ägypten mit diesen Trucks, die sie verfolgen. Ne? Aber im Grunde genommen wäre er nicht nötig gewesen.
Ja, also anders als im ersten Film, aber es soll natürlich die Brücke geschlagen werden, vermute ich, vom ersten zum zweiten Film. Und dann die Rücke aus dem Jenseits sozusagen, die Mystik darf man ja nicht vergessen. Am Anfang sehen wir hier einen Wettbewerb auf der Amazoneninsel und die junge Wonder Woman als Kind. Und die tritt gegen Erwachsene Frauen in einer fulminanten Jagd auf Pferden und über Gipfel sie springen über Wasser und also Akrobatik, ne? Und da schummelt sie und Robin Wright spielt die Generalin. Und die sagt am Ende, du hast geschummelt. Wenn du lügst, du bist noch nicht bereit. Du hast gelogen, du hast nicht gewonnen. So. Und das Mädchen schmollt, die 12-Jährige oder so, die auf dem Zossen geritten ist und brillant und die ist auch zuerst angekommen, aber die gewonnen hat sie trotzdem nicht. Das ist die Einleitung. Übrigens, ich habe gelesen, auch flache Action und dergleichen. Ich fand das nicht. Diese Eröffnungssequenz von 15 Minuten ist vielleicht nicht Game of Thrones, aber das ist doch virtuos gemacht. Es spielt auf dieser paradiesischen Amazoneninsel.
Das finde ich alles, also ich glaube, das Problem ist generell mit Action-Szenen in Comicfilmen ist, sie laufen am Ende vor allen Dingen immer auf ein Final hinaus, in dem entgegen jeder Möglichkeiten der Schwerkraft Schurken gegen Helden kämpft, alle fliegen durch die Gegend und sie nutzen ihre Waffen. So, das ist natürlich auch, ich kann mir schon vorstellen, dass Leute das ermüdend finden. Ich fand den Einstieg jetzt in Ordnung. Man wollte diese alte Welt zeigen. Man wollte, glaube ich, auch die verstorbene Robin Wright Penn, die Rolle halt auch nochmal zeigen. Man wollte halt nicht nur 1984 etwas bringen. Das ist ja auch belebend, wenn du nochmal ein anderes Zeitalter zeigst. Ich fand in diesem Intro fand ich eher verstörend, wie schlecht die Publikumsmassen animiert gewesen sind. Das sah aus wie Phantom Menace 1999.
Schlechter als Gladiator.
PlayStation 2 Spiel, wo alle so synchrone Wellenbewegungen machen, wie so massenhypnotisiert. Und der Punkt ist ja auch, selbst in den euphorischsten Fußballstadien, die wir kennen, sind nicht alle 20.000 Leute permanent am Jubeln. Und vor allem auch dann nicht permanent am Jubeln, wenn keiner der Gladiatoren noch zu sehen ist, weil sie alle schon in den Wäldern rumrennen. Also das ist, also da dachte ich noch, ach du liebe Güte, was soll dieser Film bloß noch erreichen?
Also man sieht
eine so schlechte Animation.
Ja, also die Gladiatorenarena sozusagen, oder überhaupt die Wettkampfarena, ist digital schlecht gemacht. Und man sieht dann in wenigen Ausschnitten, also immer nur ein kleinen Teil der Menge, und auch das ist schlecht gemacht, wenn sie aufspringen und jubeln. Und da habe ich überlegt, soll das vielleicht die frühen Adventure Games der 80er Jahre sogar persiflieren, oder das ist ja auch Summer etwas, Games. Das Pappmaché-hafte von Gladiator, das war erst 2000, aber da wäre auch einiges zu sagen.
Ja, ich finde bei der Rolle der Diana, sie muss sich nicht groß weiterentwickeln, weil sie ein kompletter Mensch ist. So ein paar Sachen haben mich dann doch gestört. Also vielleicht liegt es auch an der Synchronisation oder an dem Ton, den ich zu Hause an meinem Computer hatte, als ich den Film gesehen habe. Sie schreit sehr oft und sie ruft sehr oft, aber ihre Stimme ist immer so ein bisschen wie nachträglich eingefügt. Also man sieht sie oft rufen, aber sie hat doch leider oft immer eher so einen tantenhaft belehrenden Ton. Gerade wenn sie Leute zurechtweist, die irgendwie was Böses gemacht haben. Vielleicht ist das, und ich bin dafür nicht Comic-Experte genug, in der Originalfigur der Rolle so angelegt, dass sie immer Leute erstmal, ne, also wenn sie knockt die immer um, aber dann setzt sie sie auch wieder auf und sagt, mach das nicht nochmal. Das ist so ein bisschen tantenhaft, diese Belehrung. Das ist ja eine
moralinsaure
Botschaft. Ich würde es einfach gut finden, wenn sie endlich auch mal jemanden tötet einfach. Die soll einfach, ich finde, die kann auch ruhig mal jemanden umbringen, wenn er Scheiße baut. Aber in dem Fall ist es so, man hat bei ihr das Gefühl, so ein bisschen gouvernantenmäßig. Ne? Also sie nimmt da mal hin und sagt, ja, Junge, das, so geht das aber nicht. Sowas möchte ich nicht nochmal von dir sehen. Das ist ja auch eine Sache des schlechten Tons und oder der Synchro, ich weiß es nicht, aber wenn man immer so ein leicht, ich will nicht sagen genervten, aber doch so ein bisschen
aufdringliche Belehrung.
Ja, genau, es ist eine Belehrung halt, ne? Wie jemand, wenn du Strafzettel verteilst oder so.
Und es gipfelt immer in Binsenweisheiten, ne? Und also so moralischen Kalendersprüchen. Das ist schon am Anfang des Films. Übrigens, Robin Wright lehrt die junge Wonder Woman, also das Mädchen, genau solche Binsenweisheit. Du bist noch nicht bereit, nur wer ehrlich ist, kann gewinnen. Ne? Und, mit Lügen kommst du nicht voran. So. Also das ist sicher eine Schwäche dieses gutmütigen Films. Übrigens wurde im Spiegel auch kritisiert, naja, das ist ja kein Actionfilm, wenn nur durch Überredung, wenn mit Überredung gekämpft wird, also wenn sozusagen durch Quatschen die Überwältigung erfolgt.
Ja, aber dann dann sind sie vielleicht doch zu sehr verwöhnt gewesen von den Marvel-Filmen. Also wir müssen natürlich unbedingt auch noch über Pedro Pascal reden, der Max Lord spielt. Das ist natürlich auch ein Wortspiel, denke ich mal, für Maximum Lord. Also er will immer mehr, er wünscht sich immer mehr. Und es ist also wirklich eine Freude, diesen Typen zu sehen, weil sich normalerweise Comicfilme, die immer so gritty und hart sind, einen derartigen Kasper überhaupt nicht mehr gönnt. Das ist beste Lex Luthor-Tradition des Richard Donner-Films von Superman, dass jemand einfach durch groteske und nicht tragisches Clown-Verhältnis, wie der Joker einer ist in allen Filmen, sondern wirklich durch die Hi-Yo-Pi-Verhalten dann irgendwie sich dann langsam so nach oben spielt. Und er hat ja wirklich einen Lauf, auch der Typ, durch Game of Thrones und The Mandalorian. Hier sieht man ihn mal ohne Helm und in seiner bis heute besten Rolle. Und das ist natürlich was, was auch bewusst an den 80ern orientiert ist. Nicht nur wegen der Atomwaffengefahr, wenn Russen und Amis sich drohen, die Atomraketen loszuschicken, sondern die Aussage des, klar, man würde immer sagen, auch das ist ja eine Phrase in Binsenweisheit, die Reagan-Ära, die Reagan-Nation, den Konsumismus, aber auch da stellt ja Kristen Wiig die Frage, was ist denn wertvoller als das, was man sich wünscht? Und die Antwort ist immer mehr. Und Max Lord bestätigt das ja auch. Ja. Und der mächtigste Mann zeigt sich am Ende ja auch, ist eben nicht der mit den Atomraketen, sondern der, der den Fernseher beherrscht. Und das tut halt Max Lord auch. Und man kann natürlich immer sagen, das ist jetzt sehr platt an die mehr Wall Street, Masters of the Universe, Gesellschaft der 80er, der Amerikaner, immer wieder darauf hinzuweisen, so wie viele Filme das machen. Aber wenn man den dort spielen lässt, dann ist es halt nun mal auch so, dass jeder Mensch, der dort mitspielt, sich das am meisten wünscht, nämlich immer mehr Kohle und immer mehr Macht. Ja.
Und das Fernsehen als die allgemein, noch mehr als das Kino, die allgemein prägende Kraft. Er sagt ja gleich am Anfang, also stellt sich so immer vor mit seinem Werbeslogan. Er ist eine Werbegestalt, Max Lord, und sagt dann, ich habe jetzt leider den Spruch vergessen, geht's gut, es geht noch besser, und dann schnell seinen Zeigefinger nach vorn, und Gal Gadot weiß das nicht und sagt, ich habe keinen Fernseher. So, und dann sagt er, na, ich habe einen guten Vertrag mit dem Fernsehhändler, kann ich noch am Abend ausliefern lassen. So. Und das ist ganz entscheidend im Film der 80er Jahre. Und auch die Gier und das immer mehr wollen und zum Selbstzweck. Da können wir auf unsere Reihe über die Filme der 80er Jahre verweisen, nämlich Wall Street, im Wesentlichen überhaupt die Filme von Oliver Stone, die das zum Thema gemacht haben. Und Wall Street ist vielleicht der auffälligste Film. Adrian Lyne auch dann Verhängnisvolle Affäre und dergleichen.
Ja, klar. Ich muss natürlich auch, also das natürlich, was die Konsumgier angeht, ich muss gerade, was die Kriegsmomente angeht, auch ganz stark an Wargames denken. Und welcher Film gönnt sich denn einen derartigen Präsidenten am Ende, der ein totaler Schussel ist und nichts auf die Reihe kriegt? Klar, man kann immer sagen, die Realität hat die Fiktion eingeholt und man hätte auch jemanden nehmen können, der so aussieht wie Trump oder irgendwie Alec Baldwin besetzen oder so. Aber das ist ein typischer 80er-Jahre-Präsident, den man genommen hat, der eben keinem Präsidenten, an den man sofort denken würde, wie George W. Bush oder Trump, ähnelt, sondern sein ganz eigener Phänotyp ist. Und das war das eine. Und ich kann es mir erlauben, das zu sagen, weil ich selber aus, also zum Teil aus der Ecke abstamme. Es gefiel mir auch, wie man die, das waren doch Ägypter, ne? Die sind nach Kairo gegangen, oder? Wie man die Ägypter oder Leute aus dem nordafrikanischen arabischen Raum so dargestellt hat. Das sind Klischee-Bösewichte gewesen, gerade auf den Trucks, wie sie schießen. Und das hat man sich in den 80ern halt auch noch erlaubt. Heute hat man da vielleicht ein bisschen zu viel Scheuklappen auf, weil man niemanden verletzen will. Aber dass man solche Leute auch mal wieder so ganz klassische Bösewichte sein lässt, aus meiner Ecke, finde ich völlig in Ordnung. Das hat mir total gut gefallen.
Das war in den 80er Jahren so, ohne dass jemand daran Anstoß genommen hat.
Die Libyer aus Zurück in die Zukunft. Ja, es waren 85 fast immer Libyen, immer Libyer, die im VW-Bus saßen.
Ja. Es wurde der sogenannte Araber gar nicht genauer definiert, ne? Es genügte, dass irgendwie so ein, entweder so ein Tuch getan oder ein Fez, ne? Da hat sich keiner gewundert. Und da wurde nicht so, was ist das denn für eine Stereotypisierung? So, das ist eben in Indiana Jones und auch in Komödien der 80er Jahre so, betrifft ja auch Politiker. Ich habe kürzlich nochmal die Dolmetscherin gesehen mit Nicole Kidman und Sean Penn. Auch da sind noch diese Stereotypen. Das ist ein Film von 2004, glaube ich, von Sidney Pollack. Und da sieht man auch diese Stereotypisierung.
Ich habe nie was von gehört, dass der den gedreht?
Ja.
Muss ja bestimmt sein letzter gewesen sein, oder?
Ja, vorletzter Film, glaube ich. Also ein sehr später Sidney Pollack. Und da kommen auch Politiker von, da wird nicht so genau, irgendwo aus Afrika, und die kommen jetzt mal zur UNO und die haben alle Dreck am Stecken und nur verschiedene Gewaltverbrechen. Der eine war Idealist und wurde aber dann zum Massenmörder, und der kommt dann zur UNO. Und in den 80er Jahren waren diese Schurken so klischeehaft gezeichnet, ohne dass genau benannt wurde, was eigentlich das Schurkische an ihnen ist. Ne? Und Max Lord ist sehr, sehr gut gemacht, ist eigentlich eine Comicfigur, hat nichts Dämonisches, es hat nicht dieses Utrierte und das Gezwungene des späten des Joker, ne?
Ja.
Sondern es ist burlesque, es ist komödiantisch. Der Film hat überhaupt eine Leichtigkeit. Er ist sehr lang, wie der erste Film, 2 Stunden 20 Minuten.
Ja.
Vielleicht etwas nachteilig. Du, in den 80er Jahren waren Filme 110 Minuten.
Genau, das war die magische Grenze. Ja. Das heißt, wir durften maximal 140 sein. Ich glaube, der ist irgendwie 150 oder so. Aber ich weiß, dass sich viele an dem Ende stören, auch die Entwicklung, die Max dort durchmacht. Wir wollen ja auch nicht spoilern. Man kann natürlich sagen, das ist sehr, sehr, sehr zuckrig süß und das findet zu einem harmonischen 80er-Jahre-Ende und die Bekehrung Max Lords erfolgt einem Muster, das so eigentlich gar nicht hätte passieren können, in dem Wahn, den er sich aussetzt. Aber ich fand das sehr, sehr berührend. Das berührt das Familienherz auch sehr. Und da kann man natürlich sagen, solche Filme werden heute nicht mehr gedreht. In den 80ern in der Naivität, in dem Blockbuster-Kino noch begeistern konnte, war das durchaus noch ein Mittel. Aber heute ist die Welt zu hart geworden für solche Filme. Da kann ich nur sagen, es ist für die Leute halt auch nicht der richtige Film, die sie diesem Eskapismus halt einfach auch nicht stellen wollen.
Ja, in den 80er Jahren gab es ja fast nur eskapistische Filme. Mir ist gerade ein Film eingefallen, in dem auch eigentlich eine Läuterung vorkommt, nämlich Big mit Tom Hanks.
Ja.
Das ist ein herrlicher Film. Da wird gezeigt, dass der Kleine, der gierig ist, der die Spielsachen haben will und so weiter. Ne? Und das wird da gezeigt. Jemand, der alles haben will und dann bekommt das. Der hat eine Jukebox, der hat einen Loft, spielt Basketball. Der kann sich mit Süßigkeiten und mit seinen Spielsachen alle Freunde kaufen. Ne?
Und das ist ja auch menschlich sozusagen.
Das ist ein ganz moralischer Film, wie ein Roman von Gottfried Keller aus dem 19. Jahrhundert, ne? in der Moral.
Also ich muss sagen, ich konnte mich sehr identifizieren. Also Max Lord, das können wir ja erzählen, bietet ja den Leuten an, dass ihr größter Wunsch erfüllt wird, wenn er dafür eine Gegenleistung bekommt. Mich würde das sofort ansprechen. Also wenn mir das einer anbieten würde, ich würde auch zu den Menschen gehören, die schwach werden. Ne?
Ja.
Also Wonder Woman nimmt ja ihren Wunsch zurück, was ja auch zu einer tragischen Entwicklung führt, über die wir auch nicht sprechen wollen. Aber es fällt mir schwer. Also sie spricht dann ja auch mit Kristen Wiig, wirft ihr am Ende vor, wichtig ist doch, ne, sind die Dinge, die du vergessen hast in deinem Streben nach Macht und Einfluss, nämlich wo ist deine Wärme, deine Menschlichkeit? Das sagt sie übrigens auch in so einem Ton, wo sie eigentlich schreien müsste, aber dann in so einem Wohnzimmer spricht, dann nur artikuliert. Auch eine schlechte Tonabmischung. Aber ich kann schon verstehen, wenn man das nicht mitmacht. Ne? Also so wie sich Kristen Wiig entwickelt, potent zu sein, am Ende sogar raubtierartig. Ich glaube, sie trägt, also viele unserer Hörer wissen es wahrscheinlich besser, aber ich glaube, sie trägt als Cartoon-Schurken, Comic-Schurken, am Ende den Namen Cheetah, bin mir nicht genau sicher, der wird aber auch nie ausgesprochen. Was natürlich auch ein blöder Name ist, weil man den
also
immer mit Tarzan
assoziiert. Affe, ne?
Ja, ja, aber sie ist irgendwie kein Affe. Ich müsste es gleich nochmal googeln, ich kann es gerade am Rechner nicht machen, aber im Grunde genommen ist natürlich auch ein bisschen albern, aber was ich sagen wollte ist, er berührt eine Note in uns, weil wir uns mit jedem, der sich ins Verderben stürzt, weil er dieses Angebot der Last, sich etwas zu wünschen, egal was man will, annimmt, identifizieren würde. Weil das ist einfach so. Das kann jeder von uns nachempfinden. Keiner ist moralisch so stark wie Wonder Woman. Sie gibt ja dann auch klein bei zu sagen, nee, also die Gefahr ist zu groß, dass wir, wenn wir zu viel wollen, ins Verderben geraten. Jeder würde das annehmen.
Und für unsere deutschen Hörer muss man sagen, Tim Thaler hat sein Lachen verkauft.
Oh ja, stimmt.
Ja, ja, muss man auch sagen.
Der Hubschrauber stürzt ab, ne?
Ja, genau. Und
dann kommt Horst Frank.
Dann kommt Horst Frank und Tim Thaler bereut es dann. Ne? Aber er hat am Anfang hat er nicht gezögert, das einzugehen und hat dann gemerkt, was er da verkauft hat.
Ja. Ansonsten lässt sich noch sagen, ich bin sehr froh, dass Wonder Woman auch eine neue Rüstung präsentiert am Ende. Ich bin ja mal ein großer Fan davon, dass zum Finale des dritten Akts nochmal eine neue Armorität ausgepackt wird, wenn man, habe ich gerade so latinisiert.
Ja.
Ist wahrscheinlich gar nicht.
Ja.
Aber halt, sie präsentiert eine neue Rüstung, die sie in einem neuen Kampfmodus zeigt. Das dann nochmal als dramatischer Höhepunkt, fand ich auch toll.
Mhm. Ja. Ja, Kostüme sind wichtig und Rüstungen sind wichtig, kommen ja etwas zu kurz. Allerdings ist dieser Kopfschutz, der die Amazonen, den die Amazonen tragen, der ist nur am Anfang zu sehen. Darüber bin ich froh. Denn diese kleine Armierung kam mir eher wie Schmuck vor und ich habe den Sinn nicht so recht erkannt. Also
ich habe dieses Lasso nicht bis heute das nicht verstanden.
Ja.
Das Lasso, also sie kann damit Leute festhalten, ja, und die Leute müssen die Wahrheit sagen.
Ja.
Das, also wenn man eine Wunderwaffe erfindet, die Leute dazu zwingt, die Wahrheit zu sagen, dann wirkt das so auf mich wie eine Erfindung, die zur Hausfrau der 50er Jahre gehört. Jetzt, jetzt hat die Hausfrau eine Waffe, die die Männer zwingt, die Wahrheit zu sagen. Das klingt für mich total altbacken.
Ja.
Aber ich kenne mich damit auch nicht richtig aus.
Ja, und diese Leuchtschlange wird nicht so recht überzeugen in dem eigentlich rustikalen Ambiente. Ne?
Ja.
Also zu den 80er Jahren passt es besser als etwa zur Amazoneninsel. Ne? Und da wirkt es etwas aufgesetzt, denn das sind ja eigentlich Kriegerinnen, die auf Pferden reiten. Und aber dieses sozusagen mittelalterliche Element ist in Wonder Woman 84 weit in den Hintergrund getreten. Ist eigentlich nur in der Einführung.
Ja.
Ja, also Sie können jetzt weitermachen mit den 70er Jahren etwa, mit den 50er Jahren.
Ja, also erstmal muss Steve ja nochmal auftauchen.
Back to the Future.
Ja, genau. Also Steve ist jetzt, also Steve wird bestimmt hoffentlich im dritten Teil nochmal auftauchen, aber ich bin mal gespannt, welches Jahrzehnt Sie nehmen. Also Sie können ja eigentlich nicht weitermachen mit den Jahrzehnten, weil dann müssten Sie ja ein 70er Jahre Wonder Woman 1975 müssten Sie ja quasi dann auch stilistisch mit den Mitteln des 70er Jahre,
ja,
also quasi des Thriller oder Paranoia-Thrillers,
ja,
ausstatten. Ich wüsste gar nicht, ob das das richtige Sujet wäre für die Truppe.
Naja, ich würde es gern sehen. Aber wahrscheinlich kommen die 90er Jahre und da ist dann die Trennschärfe nicht mehr gar so deutlich zur Gegenwart.
Ja.
Aber du glaubst, dass es mindestens den dritten Film geben
wird? Ja, der ist ja schon angekündigt.
Ist schon
also bekannt. Ich bin erstaunt darüber, wie mittelmäßig der Film besprochen wurde. Also ich glaube, sie hätten sich vielleicht nochmal zusammengesetzt, ohne gleich vor Kino oder vor Heimkinostart von 84 halt zu sagen, ey, dritter Teil läuft definitiv. Das konnten die eigentlich noch gar nicht richtig absehen, wie der sich entwickeln würde. Und Kritiken sind ja auch eher zurückhaltend. Und ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum. Was haben die Leute wieder zu meckern? Die wollen natürlich wieder hier Joker sehen und die wollen natürlich wieder The Dark Knight sehen und die wollen halt irgendwie unbedingt diese Elevation drin haben, diese Überhöhung eines fantastischen Genres, grundiert auf alltagspolitische oder politische Strömungen, ne? Also auf 9/11 bezogen, auf den Inselmann und auf die Gewalt des Outside. Ich habe das Gefühl, dass manche Comicfilme nur noch dann ihren Wert erhalten können, wenn man sie politisch einordnen kann, weil sie sonst irgendwie Kinderkram sein. Und das verstehe ich einfach nicht. Ich weiß nicht, was das soll.
Ja, also das ist sicher Zeichen der Zeit. Ich habe früher die Wonder Woman Comics nie gelesen, möchte sie jetzt aber lesen. Ich habe Superman, ich habe Batman gelesen und vor allem viel Marvels, also Spider-Man, den Hulk, Silver Surfer und Fantastische Vier. Aber jetzt interessiert mich Wonder Woman doch sehr, denn sie ist ja eine hat ja sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal geradezu. Ne?
Ja,
bei den Fantastischen Vier gibt es eine Frau.
Aber wie soll sie denn jetzt mit Superman und Batman in so einem neuen Justice League überhaupt umgehen? Die sind ja total uninteressant geworden. Also gerade in der Darstellung von Ben Affleck und Henry Cavill als Superman und Batman. Also die ist viel zu groß für die Truppe, der sie angehört. Aber muss man halt sehen, also das ganze Projekt liegt ja eher auf Eis mit Justice League, also weiß man nicht, weil die beiden Filme so schrecklich waren, ob man überhaupt nochmal irgendwie in der gleichen Besetzung weitergeht. Sie soll meinetwegen nur noch ihre Solo-Filme machen.
Mhm.
Aquaman gibt's auch noch, den haben wir vergessen. Über den haben immer alle gelacht. Und ich weiß immer nicht, warum. Und deswegen, also Lutz, wenn du das hier hörst, ich habe dich mal gefragt, warum lachen eigentlich immer alle über Aquaman? Und da hast du einfach nur gesagt, ja, kennst du irgendjemanden, der unter Wasser sprechen kann? Da dachte ich, okay, ist ein Argument. Aber Aquaman läuft eigentlich auch noch also sehr erfolgreich, wahrscheinlich auch, weil James Wan die Regie gemacht hat. Aber ansonsten will ich eigentlich aus dieser Mannschaft nur noch Wonder Woman sehen.
Ja, umso besser, kann man sagen, jedenfalls für Wonder Woman und für die Ermächtigung. Ne?
Ja.
Es ist jedenfalls ein höchst vergnüglicher Film und wird sicher erfolgreich gezeigt, wobei das natürlich eine Schande ist, dass er im Kino nicht zu sehen ist. Das ist tatsächlich ein Film, den man im Kino sehen sollte. Der ist auch so unendlich lang, da kann man zwischendurch noch einen Popcorn holen. Und jetzt hat man diese
Du weißt doch, Tenet, dafür wurde Kino gemacht.
Ja. Dafür wurde Kino gemacht und auch für solche Filme wie Wonder Woman, aber man kann das auch wunderbar auf dem Fernsehschirm schauen. Früher oder später wird er sowieso da sein. Und er ist ja jetzt schon da auf dem Computerschirm, auf dem Fernsehschirm, nämlich bei Sky.
Ja. Okay. Für diese, für die heutige Ausgabe war es.
Ja. Herzlichen Dank.
Ja, und wir sind, eins muss ich noch sagen, wir sind ein bisschen durcheinander gekommen in den Veröffentlichungsrhythmen. Als nächstes kommt das Kinojahr 1981.
Ja. Ne?
So machen wir es.
Und zwar der zweite Teil?
Nee, der erste.
Der erste Teil.
Den haben wir, pass auf, Leute, den haben wir schon aufgenommen und zwar Anfang Dezember. Aha. Es kam so viel dazwischen. Also wenn wir da irgendwie frohe Weihnachten wünschen sollten, dann denk nicht, wir haben nicht mehr alle Tasten im Schrank, sondern dann liegt es daran, dass wir es noch nicht geschafft haben, den zu veröffentlichen. Das kommt aber als nächstes.
Gut.
Ja, bis bald.
Bis bald.
Tschüss.